Jetzt kommt die Werbung.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von Armed Angels und auf die Kooperation habe ich mich wirklich gefreut. Jana, du weißt es immer, wenn der elendlange Winter vor allem in Berlin vorbei ist, wenn die graue Tristesse endlich den ersten Sonnenstrahlen weicht, dann mache ich was?
Seit Jahren meine Leinenklamotten.
Dann ziehe ich Leinen an. So, das mache ich seit Jahren und jetzt endlich auch mit Armed Angels. Ich will dem Frühling signalisieren, hier bin ich, ich bin da, ich bin auf dich eingestellt. Auch wenn es bei dir gerade noch nicht so weit ist, macht nichts. Ich nehme dich bei der Hand, lieber Frühling. Ich bin da und jetzt endlich auch mit Armed Angels.
Ja, ich finde es aber auch wirklich toll, dass gerade so ein deutsches Unternehmen, die kommen ja aus Köln, das Label sitzt in Köln, wirklich seit 2007 schon auf nachhaltigere Kleidung setzt. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Ich habe mir zum Beispiel so eine schwarze Leinenbluse bestellt. Ich finde, das sieht immer, ich habe auch so eine Serie geguckt, da ist letztens eine rumgelaufen, die hatte so eine tolle schwarze Bluse an und das Wissen alleine darum, dass das ohne gefährliche Chemikalien hergestellt wurde, gibt mir auch einfach dann schon ein besseres Gefühl. Und Leinen, das passt auch, finde ich, so zu den Temperaturen, gerade im April, wenn es jetzt doch mal ein bisschen wärmer wird, ne? 20 Grad teilweise haben wir schon. Und der macht zwar auch, was er will, es gibt auch kältere Tage, aber dann hat ja zum Beispiel Armed Angels auch so Strick online. Das ist ein bisschen wärmer und es sieht auch ganz toll aus. Also coole Sachen haben die.
Yes, Spring is Springing, so heißt die Kollektion. Das ist sie von Armed Angels, eine wirklich, ja, du hast gesagt, tolle Kollektion, ich habe auch was aussuchen dürfen. Ich bin auf weiße Leinenhose gegangen.
Ja klar, was sonst?
Ja. Und haben aber auch so ein Strickshirt gekauft. Ich liebe das, eine wirklich tolle Kollektion. Und Jana, bis zum 5. Mai könnt ihr euch da auch was aus der Kollektion aussuchen mit 15% Rabatt. Antenne Allmann 15. Das ist der Code, den ihr eingeben müsst. Dann bekommt ihr 15% bis zum 5. Mai. Und den Link, den packen wir euch wie immer in die Shownotes.
Das war die Werbung. Ein neuer Donnerstag.
Eine neue Feiertelle, Alman. Oh, kennst du diese Leute, so Instagrammer und TikToker?
Nein.
Die sich zum Beispiel zur Aufgabe gemacht haben, irgendein Lied oder auch, letztens habe ich ein Video gesehen von einer, wie sich unterschiedliche Sänger den Fuß anschlagen zu nehmen und dann so zu singen, wie diese unterschiedlichen Sänger.
Ja, das habe ich gesehen, das fand ich ultra witzig.
Ich finde das so unfassbar beeindruckend, ja, weil es halt zeigt, was eigentlich beim Gesang über Technik läuft. Also es ist ja schon klar, dass das meiste sowieso Technik ist und du damit ganz viel Individualität auch irgendwie erschaffst, weil wenn eine und dieselbe Person es schafft, 10 verschiedene, also sie hat dann zum Beispiel in einem Video Ariana Grande, Mariah Carey,
Billie Eilish,
Beyoncé, was weiß ich wen, J-Lo, genau, und Shakira, und die haben natürlich auch alle sehr unterschiedliche Stimmen, aber die Art und Weise, den
war
Stil,
irre,
wie die singen,
fand ich auch krass,
das fand ich richtig krass. Und sie hat halt das war auch noch so lustig, weil es halt darum ging, wer hat sich wie den Fuß angehauen und wie hört sich das dann an, wenn sich diese Person den Fuß anschlägt. Aber manchmal, da landest du auch so auf so Videos und TikToks und denkst dir, wie kreativ kann jemand sein? Und vor allem, wie kommt auch manchmal jemand auf so eine Idee? Ja. Zum Beispiel dieser Fabian, den kennst du doch auch, ne? Habe ich dir irgendwann schon mal gezeigt.
Ja.
Der hatte letztens ein Video, so, wo ich mir so denke, Junge, wie kommst du auf solche Ideen? Und die Überschrift war irgendwie POV, dass die Gazelle, die gerade noch auf Leben und Tod,
die Antilope,
die Antilope, genau, um den Löwen da gerannt ist. Und sie sitzt jetzt im Presseinterview und dazu hat er halt einen Filter genommen, wo diese Mikrofone unten so aufgebaut sind. Ja. Und dann denke ich mir, wie kommt man auf solche Ideen? Ich wünschte, ich wäre ansatzweise so kreativ.
Ey, aber du wirst lachen. Ich habe das heute in der Früh gesehen und habe mich ein bisschen geärgert, weil ich habe jetzt schon einen Text geschrieben und also ein Skript geschrieben und will das auch machen zu Ostern jetzt, was Jesus nach der Auferstehung in einem Radiointerview gesagt hätte.
Hä, mega geil.
Ja, und also das mache ich, das drehe ich
morgen. Da bist du aber wieder diese Hardcore-Gläubigen. War das nicht bei dir, wo die Hardcore? Ach nee, das war gar nicht mit dir. Das kann nämlich passieren, dass Menschen, die, ich nenne es jetzt, also Hardcore, glaube ich, ist auch ein komischer Begriff, den ich gerade benutzt habe, aber mir ist das bei einem Kumpel untergekommen, hier Dominik Artefax, der macht ja eigentlich so Memes zum Thema Beamtentum und wie es so in klassischen Behörden läuft und so, und hat da irgendwann mal, also vor Jahren schon angefangen, unterschiedliche Charaktere zu erschaffen. Zum Beispiel Gisela, das ist halt so eine typische Gisela, wie man sie dann irgendwie aus dem Büro kennt, die dann schon um 11 den Stift fallen lässt und immer noch darauf besteht, dass jetzt der Kugelschreiber, der so genormt ist, auch wirklich der ist, mit dem man da seine Dokumente unterschreibt und so. Und da hat er einmal ein Video gemacht, da ging es auch um irgendein Thema beim Glauben, aber es war halt so witzig, ne? Das ist halt Comedy. Und da hat er wirklich, ihr kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute da kommentiert haben, die sich da irgendwie persönlich angegriffen gefühlt haben, ja, weil das halt, und so, wo ich mir so denke, boah, du Satire,
ja, aber
das
wäre
so,
scheißegal.
Das ist echt schwierig.
Ja,
ja. Ja.
Ich finde, okay. Ja, ich, übrigens wollen wir mal Hallo sagen, haben noch kein einziges Mal Hallo gesagt.
Ach so, Hallo.
Aber ich mag
ja, ich meine, die Leute kennen das mittlerweile. Herrscht. Wir machen das Game seit 2 Jahren. Ihr wisst, wie es läuft, Freunde. Ihr hört zu, wenn wir hier den Private Talk haben.
Boah, Jana, aber Stichwort Ostern. Ich glaube, das ist das beste Ostern seit dem ersten, seitdem Jesus auferstanden ist. Ey, die GDL hat sich mit der Bahn geeinigt.
Ich habe den Artikel gelesen und ich dachte mir, ich habe sofort an dich gedacht. Als ich das gelesen habe, ich glaube, das war heute Morgen auf dem Klo, ja, dachte ich mir, ne, der gute Julian, der freut sich jetzt, dass er endlich die Fresse von dem Wieselski ja, nicht mehr ständig sehen muss.
Das Lebenswerk von Klaus Wieselski ist abgedreht, er verlässt die GDL. Ey, und jetzt, ich habe mir das durchgelesen, weil ich jetzt auch wissen wollte, auf was die sich jetzt geeinigt haben, weil es sah ja mittlerweile so aus, als würden die sich gar nicht mehr einigen. Und jetzt ist es so, dass bis zum, also der Hauptkernpunkt war, dass Klaus Wieselski halt nur noch die 35-Stunden-Woche haben wollte. Ja. Und die wird jetzt so schrittweise halt eingeführt bis ins Jahr 2029, soll das so peu à peu jetzt runterlaufen. Was ich aber krass fand, ist, dass, und das weiß ich jetzt nicht, ob das der Preis ist, den er bereit war zu zahlen, mhm, dass halt die FDP jetzt gesagt hat, und ich finde auch nicht ganz zu Unrecht, ey Leute, wir müssen jetzt aus dem, was da passiert ist, auch so ein bisschen lernen und Streikkultur ist wichtig, aber wenn es so eine krasse kritische Infrastruktur angreift und auch der Güterzug und so ist alarmgelegt worden, dann müssen wir in Zukunft schauen, ob wir da so eine Reform des Streikrechts anstreben, weil das kann nicht mehr sein, dass da so willkürlich gestreikt wird. Klar, es muss immer wehtun, aber nicht in solchen Zeiten. Und ich wollte dich mal fragen, wie du das findest, weil ich habe jetzt auch so gelesen, in anderen Ländern wie Japan zum Beispiel, da gibt es ja auch Gewerkschaften.
Das ist verboten, ja.
Genau, da gibt es auch Gewerkschaften. Aber die machen das so, zum Beispiel bei der Bahn, dass sie sagen, wir streiken, wir gehen in den Streik, aber das machen wir nicht auf Kosten der Bevölkerung. Das heißt, wir fahren ganz normal die Züge, aber wir nehmen halt kein Geld dafür. Das heißt, es trifft trotzdem den Konzern, in unserem Fall die Bahn, weil sie kein Geld mehr dafür bekommt. Also am empfindlichsten, sie bekommt kein Geld für die Zeit, aber die Bevölkerung muss nicht drunter leiden. Das halte ich für einen unglaublich sympathischen Ansatz, weil du dann halt auch dir sicher sein kannst, dass du die Solidarität der Bevölkerung im Rücken hast. Aber jetzt fand ich so krass, man war so genervt von dieser ganzen Scheiße, dass dann auch so die Solidarität mit der GDL und Klaus Wieselski sowieso gebröckelt ist. Die ist dann wieder aufgekommen, als man gehört hat, dass halt die Bahn sich, also die Spitzenpersonal, diese Millionenboni da ausgezahlt werden, trotz.
Ja, ja.
Dann hatte man die Solidarität wieder, aber davon kannst du jetzt auch nicht immer ausgehen. Und das halte ich irgendwie für so einen guten Kompromiss, weil dann triffst du trotzdem da, wo es weh tut, aber du trägst den Streik nicht auf dem Rücken der Gesellschaft aus.
Das stimmt eigentlich. Ich habe gerade, während du so erzählt hast, mich selber erlebt, wie ich so meine Meinung immer so hin und her geschwankt bin, wo ich da gern rein wollte direkt. Also ich bin immer so jemand, ich denke mir so, ja, das Streikrecht, das haben wir uns hart erkämpft, und ich habe letztens auch erst wieder so einen Film geschaut, wo auch eigentlich das Recht zu streiken und eine Gewerkschaft überhaupt zu gründen, da ging es noch um Irland und so, und das ist ja auch so ein hart zerrissenes Land auf eine Art und Weise, und es ging nicht hauptsächlich darum, aber ein Teil war eben auch, wie sich das in dieser ganzen Kultur sozusagen entwickelt hat, dass man streiken darf und so weiter, dass es nicht mehr mit dem Leben irgendwie so. Und dann denke ich mir, boah, da haben echt Menschen für gekämpft, und das dann jetzt irgendwie auf eine Art wieder zu reduzieren oder in einen anderen Rahmen zu packen, hat natürlich im ersten Moment so ein Gefühl von einem Rückschritt. Und grundsätzlich verstehe ich immer das Argument, wenn Leute sagen, ja, es muss halt wehtun. Aber als du dann gesagt hast, na ja, aber es ist doch viel schlauer, den Schritt so zu gehen, dass man noch die Solidarität der Gesellschaft im Rücken hat, das stimmt halt einfach komplett, weil das tut uns weh in dem Moment, wo die Bahn nicht streikt, aber das hilft ja eigentlich, also dass es uns weh tut, den Angestellten der Bahn in der Debatte mit dem Vorstand dann überhaupt nicht, ob uns das jetzt wehgetan hat oder nicht, und denen auch, an sich auch nicht, weil dadurch kriegen sie ja auch nicht mehr Geld. Also das stimmt halt komplett, dass du sagst, naja, ist doch viel schlauer, wenn sie sympathisch bleiben bei den Leuten und trotzdem aber die Bahn auf eine Art und Weise oder die Firma, um die es dann geht, verletzt wird. Und irgendwie, ich habe das noch nie so gesehen, aber es stimmt komplett. Das macht viel mehr Sinn.
Ja, schön, dass ich da denn ja. den Gedanken
weil
dir...
Ich, ist bei mir gerade so, weil ich habe mich halt selber dabei erwischt, wie ich mir so dachte, nee, nee. Und dann, ah, ja, doch.
Das ist, ja, das finde ich schön.
Viel schlauer.
So ist halt ja. Streitkultur
warum,
funktionieren.
Warum machen wir das nicht so? Also, das Ding ist natürlich, wie setzen Sie das um, ist die Frage. Wird dann in der Bahn zum Beispiel an den Tagen, wo gestreikt wird, einfach kein Ticket mehr kontrolliert? Und was macht man jetzt mit Leuten, die dann trotzdem ein Ticket gekauft haben? Und
ja, die sind
du fährst
dann selbst
dann halt um,
schuld. Weil, also klar, es gibt Leute, die haben so ein Monatsticket, aber es wird ja nie einen Monat ganz gestreikt. Ne? Es geht ja immer nur um ein paar Tage. Und ich glaube, für diese Tage wird dann halt einfach nicht kontrolliert und dann muss man sich dann kein Tagesticket kaufen und was weiß ich. Also der wirtschaftliche Schaden, der ist dann ja eigentlich genauso wie jetzt, weil jetzt hat man ja auch, also ich habe auch dieses 49-Euro-Ticket, das finde ich halt super, weil ich damit überall rumfahren kann, egal in welcher Stadt ich bin. Aber das habe ich ja trotzdem, obwohl dann gestreikt wird,
ja,
aber also
klar.
daran ändert sich halt nichts, weißt du?
Ja, ja, das stimmt. Und ja, und nichts mehr, das war's.
Ja. Ja, schön.
Okay, nächster Punkt auf der Agenda.
Oh, ich habe wirklich, wir haben wirklich gute Fragen mit überlegt. Ich bin richtig stolz auf meine Fragen, aber du darfst, wenn du noch ein anderes Thema hast, mach gerne ein anderes Thema auf.
Ich wollte einen Brrr-Moment erzählen,
ja.
aber du kannst gerne erstmal eine Frage raushauen. Wir hatten lange keinen Brrr-Moment und ich habe einen.
Das finde ich schön. Dann, komm. Der Brrr-Moment der Woche wird Ihnen endlich wieder mal präsentiert von Jana Heinisch.
Teil meines Jobs oder auch deines Jobs ist ja Hände schütteln, Klinken putzen, Vitamin A, B, C, sich manchmal irgendwo blicken lassen, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt für bezahlt wird oder irgendwas von hat, aber einfach im Gedächtnis bleiben.
Ja.
Und eine so eine Veranstaltung hatte ich, ich glaube es war letzte Woche, und zwar ging es darum, dass zwei Firmen zusammen eine Co-Creation gemacht haben. Das passiert ja ziemlich oft. Zwei große Firmen tun sich zusammen, entdecken irgendwelche Gemeinsamkeiten und entscheiden dann, ach komm, wir bringen zusammen ein Produkt raus, eine Linie, was auch immer. Mittlerweile werden ja diese Co-Creations dann auch zum Beispiel mit Influencern gemacht, mit Fußballern, mit Leuten, die irgendwie bekannt sind, um dann irgendwie Produkt XY [S2] Ja. [S1] Zu pushen. Und ich war auf einem Event eingeladen. Ich kannte nur eine der beiden Firmen. Es ging um eine Schmuck- und Kosmetikfirma, die sich zusammengetan haben und eben eine neue Kollektion gemeinsam rausgebracht haben. Und mit der Kosmetikfirma hatte ich schon mal vor Jahren zusammengearbeitet. Daher war der Kontakt da. Mhm. Und habe auch natürlich dann, man hofft dann irgendwie, ne, dann sprichst du noch mit Verantwortlichen und daraus entsteht vielleicht nochmal irgendwann ein neuer Job oder ein neuer Deal oder so. Mhm. Und eigentlich sollte dieser Job schon vor ein paar Monaten, also dieses Event sollte schon vor ein paar Monaten stattfinden. Das wurde dann verschoben und mein Manager hatte mir das auch im Kalender eingetragen, Renato, und wir hatten auch nochmal kurz darüber gesprochen, dass ich da dann hin soll, den Tag vor, also den Tag an sich, da war ich auch bei dir. Da haben wir noch Podcast aufgenommen,
ja, ich
war ziemlich busy. Genau, da sind wir, da hatte ich irgendwie 5 verschiedene Termine, bin eigentlich den ganzen Tag von A nach B nach C gefahren und habe dann abends eben, es war so ein kleines Event im KDW, noch dieses Event gehabt. Und ich bin halt auch davon ausgegangen, dass ich dann abends auch meinen Manager da treffe. Der war nämlich eigentlich auf einer Fortbildung die Woche über und ist an dem Tag auch wiedergekommen. Und der hatte mir auch bei WhatsApp noch geschrieben und meinte so, ja, wir sehen oder wir gehen dann ja nachher zum Event oder irgendwie sowas. Aber es war halt auch jetzt nichts Riesengroßes, sondern eher ein kleiner Rahmen. Und das Ding ist ja, bei solchen Sachen, gerade wenn die so klein ausfallen und nicht so viele Menschen da sind und auch die Räumlichkeit nicht so riesig ist, dann hat man immer so das Gefühl, jeder Schritt und Tritt wird irgendwie beobachtet. Und man denkt ja häufig von mir, dass ich ja so ein mega riesiges Ego habe und mir das ja alles gar nichts ausmacht. Aber wirklich, ich bin so schlecht, wenn es darum geht, wenn so ein Spotlight auf einen kommt. Gerade wenn es zum Beispiel um so Ankommenssituationen geht.
Vor allem, wenn man alleine
ist, ne? Unangenehm. Ja. Deluxe. Ich habe mal mit meiner Schauspielcoach, mit der ich manchmal, wenn ich was Kleines habe oder sowas vorbereite, darüber gesprochen und gesagt, boah, Jana, weißt du, was eigentlich ein richtig gutes Training ist, auch so fürs Selbstbewusstsein, alleine eben genau auf solche Veranstaltungen zu gehen und wirklich, wirklich alleine dahin zu gehen und sich zum Ziel zu nehmen, mindestens mit einer Person ein Gespräch zu führen, mit einer unbekannten Person. Und dass sie das selber mal für sich angewendet hat und sie das auch extrem weitergebracht hat, müsst ihr mal ausprobieren. Naja, auf jeden Fall, ich bin dann da angekommen und das Event hat im KDW stattgefunden und man kennt das ja. Also ich glaube, jeder kennt diesen Moment. Ich weiß nicht, ob das ein Frauending ist, aber vielleicht kennst du es auch. Du wartest auf jemanden und du möchtest nicht, dass Leute denken, dass du irgendwie lost bist. Du möchtest wirken, als hättest du voll den Plan. Also holst du dein Handy raus und tust so, als würdest du eine Nachricht von jemandem lesen oder am besten sogar noch telefonieren.
Was haben die Menschen vor dem Handy gemacht? Die hatten ja auch solche Veranstaltungen. Was haben die gemacht
Zigarette
in dem Moment?
Geraucht. Die haben geraucht, da durftest du überall noch rauchen. Gute, hast du erstmal eine Zigarette angemacht, hattest du auch die Hand voll. Ja, aber auf jeden Fall genau so war es dann bei mir. Also erstmal, ich musste erstmal überlegen, KDW unten, große Abteilung, kennst du ja. Wer noch nie im KDW war, wenn man keine Ahnung hat, wo da irgendwas ist, kann man sich da schon mal verlaufen. Und ich wusste aber zum Glück, dass dieser Stand bei den Rolltreppen ist. Aber ich musste mich trotzdem erstmal orientieren, wo sind die Rolltreppen? Also erstmal ganz unauffällig Handy rausgezogen und geguckt, ob mein Manager, der chronisch zu spät ist, wirklich, der kann vieles, aber der ist chronisch mindestens 30 bis 40 Minuten zu spät, irgendwie schon auf dem Weg ist. War natürlich nicht. Dann habe ich irgendwann diesen Bereich gefunden, wo das stattfand. Und ich sag dir, das waren vielleicht so 5-6 Quadratmeter oder so. Also nein, vielleicht waren es 10. Aber es war wirklich, es war winzig. Es war ein richtig kleiner Stand. An da, wo diese Schmuckgeschichte stattgefunden hat, war so aufgebaut. Und dann war das umringt von diesen kleinen Pylonen, wo dann immer aus Samt diese Bänder zwischenhängen, diese Stoffwürste, um das so abzutrennen.
Ja.
Und in diesem Bereich selber, und ich bin ja dann auch jemand, ich habe dann ja oft auch von diesen ganzen hippen Sachen und so, ich habe ja oft keinen Plan von sowas. Und dann sind da auch Leute, die wirken immer alle, als hätten die einen Plan und ich habe gar keinen Plan und das ist super unangenehm. Aber dann, ich komme jetzt zum Punkt, der unangenehmste Moment, ich habe also jetzt eruiert, alles klar, da muss ich hin, da muss ich rein. Ich bin allein, ich kenne keine Sau. Ich habe keine Ahnung, wer die Tante von der PR-Agentur ist, wer der Kunde ist, wer irgendwer ist, ich weiß es nicht. Alle mega aufgetakelt. Ich nähere mich diesen Stoffwürsten. An den Stoffwürsten
Kordel nennt man die.
Steht so ein Dude. Na, aber das war größer als eine Kordel.
Okay.
Ich finde, eine Kordel hat irgendwie, die ist, ab einer bestimmten Größe kann das keine Kordel mehr sein.
Aber eine Stoffwurst.
Jetzt war es eine richtige Stoffwurst. Und dann steht da ein Dude. Ein Dude, den man gezwungen hat an dem Tag, der eigentlich Praktikant war und normalerweise da einen auf Security wahrscheinlich macht, den hat man dann in so einen Anzug gesteckt und einfach gesagt, du musst jetzt mal wichtig aussehen. Aber der hatte so eine buckelige Körperhaltung, wahrscheinlich weil er normalerweise zu Hause zu viel streamt. Nein, der war einfach verkleidet. Und ich gehe zu diesem Dude, der auch nicht den Anschein macht, diese Stoffwurst für mich aufzumachen, weil ich denke mir, Junge, wenn hier jetzt eine Frau kommt, die so aussieht gerade wie ich, die ganz klar auf dich zusteuert, dann wäre es halt eigentlich dein Job, wenn du ein guter Stoffwurst-Kordel-Wächter bist, zu fragen, hallo Frau sowieso, sind Sie eingeladen? Wollen Sie zu XY? Haben Sie eine Akkreditierung? Whatever. Der Junge hat gar nichts gesagt. Das heißt, ich musste den aktiv ansprechen, was schon unangenehm war. Das ist ja so ein bisschen so, als wenn du an der Tür von einem Club, wo du rein willst, so sagen musst, Entschuldigung, ich will auch noch rein. So, und ich dann so, brauchen Sie eine Akkreditierung oder ist es das Event sowieso? Ich habe so ein bisschen rumgestottert auch. Ich war auch so ein bisschen, und er dann so, ja, hat sich aber umgedreht und mich keines Blickes gewürdigt. Und ich stand da, Heine steht da vor dieser Stoffwurst und denkt sich so, ja, was mache ich denn jetzt? Weil ich habe mich dann auch so geschämt und mich nicht und wirklich, es war ein kleiner Rahmen. Wirklich, die anderen Leute, die standen 50 Zentimeter entfernt, die haben das alle gesehen. Junge, ich schäme mich immer noch, mein Kopf ist knallrot, nur wenn ich das erzähle. Und dann stehe ich da wie so ein Schulmädchen,
ja, aber was
wie so
eine für ein Arschloch.
Wirklich, nee, der hat es einfach nicht gerafft. Das war gar kein Arschloch-Move, sondern der hat es einfach nicht gecheckt. Okay. Wahrscheinlich hat er mich nicht verstanden. Wahrscheinlich war es ihm auch mega unangenehm in seiner Rolle. Und er wusste jetzt nicht, wie er irgendwie reagieren soll. Naja, long story short, nachdem ich dann nochmal richtig auffällig mein Handy rausgeholt hatte und gesehen habe, dass mein Manager mir geschrieben hat, dass er gerade erst gelandet ist, ergo ich also wusste, er wird nicht zu dem Event kommen, ist dann irgendwann die eine, ich glaube, aus der Marketingagentur von den einen beiden Firmen gekommen und meinte so, ach ja, ja, da hallo schön, so, und dann ist es ja gut. Aber das ist wirklich so ein Ding, dadurch, dass du normalerweise auf solchen Events gibt's ja so eine Guestlist und irgendein Kunde weiß ja auch, wen er irgendwie eingeladen hat. Das heißt, sie kommen auf dich zu, wissen, wer du bist, sagen dann, hallo schön, dass du da bist. Du musst gar nicht mehr aus der Komfortzone rausgehen, dich vorzustellen, weil meistens die Leute halt dann wissen, wer du bist, auf dich zukommen. Aber in diesem Moment war es wirklich, ich wollte im Erdboden versinken. Und dann war es aber richtig schön, weil ich bin Smalltalk-Queen, wirklich. Wenn es um solche Situationen geht, wenn ich dann erstmal so ganz klein den Fuß drin habe, dann quetsche ich mich auch durch die komplette Tür. Das heißt, sie hat mich dann reingeholt und zack, bumm, habe ich sie zugelabert und sofort in ein Gespräch verwickelt. Habe noch eine andere dazu geholt und auf einmal hatte ich die drei wichtigsten Personen des Abends um mich rum und wusste, alles klar, es läuft. Aber der Beginn dessen, diesen Zeh so in diese Tür zu schieben, das fällt mir so schwer dann manchmal.
Vor allem, ich finde es so witzig, weil dann überprüft man auf einmal alles und weiß nicht mehr, wie was funktioniert. Du denkst dann so, was mache ich mit meinen Armen? Sieht das doof aus? Gehe ich normal?
Weil ich als Frau hast du meistens eine Handtasche und dann nimmst du dir sofort ein Glas zu trinken. Ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum auf solchen Events immer Getränke und Canapés serviert werden. Das ist ja nicht, weil die alle ausgehungert und durstig sind, sondern damit du was in der Hand hast, damit es nicht ganz so unangenehm ist.
Ja.
Und dann habe ich zum Glück auch noch eine Bekannte getroffen, die ich super lange nicht gesehen habe. Die war dann auch da und dann war es tatsächlich so, dass wir uns rausschmeißen mussten, weil wir so lange gelabert haben. Dann war es auch gut.
Aber dieser Beginn, hättest du dann deinen Freund Julian Hutter anrufen können, der halt zu Fuß 10 Minuten weg wohnt vom KDW und hätte dir nur, weißt du, Begleitung gegeben. Bis
Entschuldigung, ich fühle mich hier so unwohl bei euch. Ich würde gerne einen Kumpel anrufen. Der kann der bitte vorbeikommen? Ja, aber ich verstehe es auch nicht, weil ich mache seit 10 Jahren dieses Game und ich habe es immer noch nicht drauf, was das angeht.
Ist aber beruhigend. Viele werden es jetzt hören und denken, ach guck mal, Jana Hanisch hat das auch so, dann haben das halt alle, weißt du?
Ja. Ja, es gibt ja auch dann Leute, also zum Beispiel auf so großen Events, wo du echt sau viele Leute kennst, da geht's mir das auch nicht so schlimm, weil da kannst du dich so von Grüppchen zu Grüppchen hangeln und quatsch den obligatorischen, ach, wir haben uns ja lange nicht gesehen, wie geht's dir denn, Talk? Aber es gibt Leute, die wirklich dann so schlecht in so sozialen Situationen sind, dass du richtig merkst, dass die sich so abkapseln und dann sitzen die ganze Zeit in so einer Ecke und das tut mir dann auch immer richtig leid und häufig versuche ich dann irgendwie dahin zu gehen, aber die sind dann wirklich so krass in sich, die schaffen es dann nicht mal mit dir vernünftig zu reden. Also du merkst richtig, die fühlen sich so unwohl, die wollen nicht hier sein, wahrscheinlich wurden die gezwungen von ihren jeweiligen Managements oder so, keine Ahnung. Und damit habe ich dann auch mal ein bisschen Mitleid, weil ich mag grundsätzlich diese Events und zwischendurch, wenn ich mal hingehe, finde ich es auch ganz schön, wenn du dann mal wieder lange nicht unter Leute warst. Aber dieser Beginn, ja, das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich mir dachte, das musst du noch lernen. Da musst du besser drin werden.
Ach,
das schreibe ich mir
okay.
auf die Fahne für dieses Jahr. Muss ich besser drin werden.
Das war der Brrr-Moment der Woche, präsentiert von Jana Hainisch. Jana, ich habe eine erste Frage für dich.
Ja.
Wer ist die berühmteste Person in deiner Telefonliste?
Das ist eine geile Frage.
Oder?
Aber woran macht man jetzt berühmt fest?
Nee, das können wir jetzt hier eruieren, aber erstmal so, vielleicht hast du 1-2 Namen.
Ja, ich glaube, viele kennen einfach Betty, weil sie einfach durch damals und Fernsehen danach und so sehr bekannt ist. Also ich glaube, Betty ist eine berühmte Person. Bettys Ex-Mann ist in Leuten, die Fußball kennen, auch eine berühmte Person.
Wer war
Person.
Das?
Koray, Günther. Hat bei Galatasaray gespielt, also in der Türkei zumindest was. Apropos Galatasaray, jetzt lenke ich mal ganz unangenehm von der Frage ab, aber hast du das mitbekommen mit diesem Fußballspieler von Beşiktaş, der gekündigt wurde, weil er auf einer Dating-Plattform unterwegs war?
Das habe ich slightly mitbekommen, aber…
Das finde ich, was ist das? Wie traurig.
Also was war da nochmal genau, der hat ein Tinder-Profil gehabt,
hat
sich älter gemacht.
Genau, der hat ein Profil, ja. Und dann haben sie den erstmal gekündigt, weil sie das gefunden haben.
Aber warum? Also auf welcher Basis?
Ja, weil das ist so ein bisschen, glaube ich, wie in Dubai, wo du dann auch irgendwie keine Partner haben darfst, wenn du nicht verheiratet bist und Homosexualität und blablabla bei vielen Firmen, wenn du da bist.
Okay.
Aber da denke ich mir, also sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber die gerade Fußballer, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich kenne ein paar. Und die bescheißen alle der Reihe nach ihre Freundinnen, ihre Frauen, was darf teilweise für Feiern gefeiert werden und Underground und bla bla bla. Und da wird nichts gesagt. Teilweise ist es ja sogar, wenn Hochzeiten stattfinden von Männern, die Fußballer sind, dann kann der Trainer sagen, ja nee, du musst spielen an dem Tag oder so. Das ist total gestört. Aber wehe, die haben ein Profil auf einer Dating-Plattform. Wo ich mich so frage, so hä?
Also ich finde auch immer noch krass, es ist ja statistisch so, dass jeder 10. Mann schwul ist. Ist ja so.
Ah, ja? Die Zahl kannte ich doch gar nicht.
Genau. Statistisch gesehen ist das so. Und seit, keine Ahnung, wie lang ist schon Bundesliga, ich glaube 60 Jahre gibt es Bundesliga mittlerweile. Und die Bundesliga ist der einzige Ort in Deutschland, wo es keine Schwulen gibt. So, also das ist ja Quatsch, ne? Also das sind ja sicherlich…
Ja.
So, Thomas Hitzlsperger ist der Erste. Ich war zu der Zeit, als der sich geoutet hat, vor genau 10 Jahren, da war ich ziemlich close mit seinem Cousin. Und das war so krass, was da eingebrochen ist auf die Familie. Also Thomas Hitzlsperger hat vorher schon der Familie natürlich auch Bescheid gegeben, hey, ich werde mich jetzt outen, so dass ihr das wisst. Und dann war das denen nicht so blöd. Es war so sensationslüsternd, die ganzen Medien, dass sie teilweise dann eben auch bei seinem Cousin über Facebook so
nicht als Presseleute sich ausgegeben haben, aber so als private Person, hey, wie ist denn das mit dem, war das schon immer so? So richtig hinterlistig war das damals. Oh, genau.
Das ist so übel.
Und keine Ahnung, Jana, aber das ist auch erst 10 Jahre her und ich kann verstehen, dass das damals einen Aufschrei gab, weil es eben der erste Fußballer war, der sich geoutet hat, aber das war ja auch nach seiner Karriere. Und das finde ich immer noch so krass, wie es denn sein kann, dass im Jahr 2024 es immer noch keinen aktiven deutschen Fußballer gibt. Oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, einer hat sich jetzt mal geoutet, aber auch so eher unterklassig. Und ein NFL-Spieler hat sich vor 2 Jahren geoutet, der hat dann aber die volle Solidarität bekommen. Und ich glaube, er ist auch happy damit. Aber wie wir gesellschaftlich immer noch so rückständig sein können, dass sich ein Mann nicht zu seiner Homosexualität bekennen kann, weil er offensichtlich immer noch begründete Angst haben muss, dass das dann in den Stadien, dass er dann als Mobbingopfer auserkoren wird und so, das finde ich immer noch, das finde ich immer noch so krass.
Naja, aber auch in Zeiten, in denen schwarze Fußballer auch immer noch jedes Mal irgendwelche Rassismus und dumme Sprüche bekommen, ist es jetzt auch nicht so verwunderlich, weil offensichtlich sind wir noch nicht so weit. Wir sind halt doch irgendwie noch Höhlenmenschen gefühlt manchmal.
Und es stimmt ja auch, so ein Fußballstadion ist halt auch so ein Querschnitt der Gesellschaft, ne? Also da sind von den Logen bis zu den Kurven ist da alles abgebildet.
Stimmt, ja.
Und ja, vermutlich ist es so. Aber ist es, also Betty ist jetzt die berühmteste
Weiß
Person
ich nicht. Also ich, dadurch, dass wenn du dich mit solchen Menschen manchmal umgibst, verliert das vielleicht auch seinen Reiz?
Weil ich hätte mal ganz kurz die Nummer von Marius Müller-Westernhagen.
Oh, geil.
Ja.
Ja, auch eine bekannte Person.
Ja, richtig bekannt, finde ich. Also das ist ja ein richtiger Star, ne? So vor allen Dingen unsere Eltern. Und ich glaube, bei mir ist es Peter vermutlich, Peter Plate. Rosenstolz wäre auch.
Ich glaube, Peter ist auch, also ist das nicht schon wieder so eine, ich meine, außerhalb von Deutschland kennt den halt auch niemand, ne?
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt keinen. Kilian Kerner kennt man auch nicht international,
ja,
oder?
Ja, und Marcells Nummer habe ich auch. Aber das sind alles so, also wir bewegen uns hier, also das ist ja, das sind Menschen, die eine Prominenz in Deutschland haben, aber berühmt. Also so viele Leute wie, keine Ahnung, eine J-Lo oder so.
Ja, also, aber wer
werden
wir,
Nummern,
die Nummern
wo ich mir denke, geil. Ja, bestimmt. Das habe ich mich aber schon immer schon mal gefragt. Zum Beispiel, letztens bin ich hier zu Hause langgelaufen und da, wo wir jetzt wohnen, hier sind natürlich auch viel Einfamilienhäuser und so. Und dann denke ich mir, wie ist das bei so Menschen, die wirklich so richtig bekannt sind? Also so Leute zum Beispiel wie ein US-Präsident oder vielleicht auch eine Angela Merkel. Eine Angela Merkel, die hat jetzt eine neue Nummer.
Ja.
Schreibt die dann so SMS-Nachrichten an alle, schreibt die dann so, hallo lieber Macron, hallo lieber, ich habe keine Ahnung, wer wir hier noch alles in der Nummer haben, ich habe eine neue Nummer, grüße die Angie. Also wie läuft das? Oder hat die so einen Sekretär in ihren Nummern dann auch drin, der das dann so freigibt? Merkel hat eine neue Telefonnummer. Also wie läuft das? Oder hat die auch so ein Privathandy und da gibt sie dann aber Berufskollegen, gibt sie dann keine Nummer, nur so Freunde und die dürfen die dann aber auch nicht weitergeben oder so? Also
ja, das halte ich für eine super interessante Frage. Ich glaube halt, es gab ja vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so diesen Abhörskandal, ne, der Amis, die dann auch Merkels Handy oder so getrackt haben. Also ich glaube, dass so Regierungschefs oder auch ehemalige Regierungschefs, da funktioniert das vermutlich anders. Wo ist da die Grenze? Muss man so ein Bundesminister sein, damit man so ein extra Handy bekommt, das nicht abhörbar ist? Und da kannst du auch nicht einfach deine Nummer so neu rausgeben?
Gut, guck mal, ich habe gestern oder so kurz bei so einer Talkshow Amthor gesehen, ne? Und da habe ich mich gefragt, weil das habe ich mir schon öfters mal gefragt, wie alt ist der eigentlich? Weil ich bin mir nie sicher, weil das ist ja irgendwie gefühlt so ein 20-Jähriger in dem Körper von einem 50-Jährigen.
Andersrum.
Und dann habe ich ihn gegoogelt und festgestellt, der ist 32.
Ja, ja. Der hat auch Jura studiert in Mecklenburg-Vorpommern und ja, aber er war schon auch mit 28, war er schon Mitglied des Bundestags, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall krass. Also das muss man ihm hoch einrechnen, will ich jetzt nicht sagen. Ja,
lassen.
Das lassen wir ihm.
Ja.
Okay, Johann, bist du bereit für meine erste Frage?
Bin bereit.
Ganz einfach, jetzt zum aktuellen Thema. Kurz und schmerzlos, Eis am Stiel, in der Waffel oder im Becher oder bist du jemand sogar, der Wassereis lieber isst?
Okay, das kann man nicht einfach so beantworten, weil es geht bei mir viel um Hygiene. Und wenn ich sehe, dass die Eisfachverkäuferin, Handschuhe trägt, oder ich sehe, dass dass die Waffe nicht händisch angefasst wird. Ich, sorry, da bin ich so ein ganz krasser Monk. Ich kann das nicht.
Mein Gott, Julia,
wenn ich das
ist irgendwas, was im Leben Spaß macht.
Wenn ich das vorher beobachte, dass die Waffe hygienisch einwandfrei benutzt wird und zur Übergabe mit mir Eis gereicht wird, dann nehme ich Waffe. Wenn ich aber sehe, okay, da wird die Hand mit der, also ich kenne ja auch nichts dafür, dass es dann stressig dazugeht und es ist Sommer und keine Ahnung, weil wenn dann die Hand voller Schweiß ist und I don't know, also ich, ja, das macht mich vermutlich unsympathisch, aber so ist es.
Aber Hand voller Schweiß, okay, das will jetzt niemand unbedingt.
Oder was auch immer, dann nehme ich die Waffe, dann nehme ich den Becher.
Ich bin nämlich jemand, ich habe noch nie verstanden, also und Eis am Stiel isst du gar nicht, oder was?
Doch, ich mag auch mal, ich liebe ja Nogger. Das fand ich immer ganz toll.
Mag ich auch sehr gerne, ja.
Ich mag auch sehr gerne, wenn es so richtig heiß ist, habe ich manchmal so richtig Bock auf einen Split Maracuja. Das habe ich schon, glaube ich, 10 Jahre nicht mehr gegessen, aber das fällt mir gerade ein.
Und kennst du die Enttäuschung als Kind, wenn man diese Eissorte noch nicht auseinanderhalten konnte und dann hat man aus Versehen
Capri bekommen,
genommen,
ja.
Und das hat nicht diese weiße Füllung. Ja, und man denkt sich so, was ein Scheiß.
Das war
aber jetzt mal angenommen, da steht also, das ist jetzt ein Eiscafé.
Aber ganz kurz, bevor wir das mal aufmachen, ist dir auch aufgefallen, ist Magnum kleiner geworden oder unsere Hände größer?
Ja, habe ich auch das Gefühl.
Oder früher war das so eine richtige,
also
so ein Tageswerk.
Zum Kinderalter. Aber ich glaube, ja, das liegt auch daran, weil als Teenie hast du dann wahrscheinlich keinen Magnum mehr gegessen. Also als Kind hast du es gegessen, weil es deine Eltern gegessen haben und dir gegeben haben. Dann war es riesig. Als Teenager hast du es dann logischerweise nicht mehr gegessen, weil dann wolltest du ja sowieso alles anders machen. Und jetzt als Erwachsener wirkt es dann für dich, aber das ist doch genauso, wie wenn du manchmal an Orten bist jetzt, die du vielleicht zuletzt als Kind gesehen hast oder so und dann feststellst, ja crazy, das Zimmer bei Opa oben war gar nicht so groß, wie es mir immer vorkam oder die Küche oder sonst was.
Ja, vermutlich ist das so. Aber vermutlich eine Mischung aus beidem.
Du hast eine Kühltruhe, genau, du hast eine Kühltruhe, da gibt's Eis am Stiel drin, da gibt's Wassereis drin und dann hast du hygienisch einwandfreie Waffel oder du könntest dich hinsetzen und einen Eisbecher essen. Was würdest du dann tun? Und du hast Zeit.
Da würde ich eine Waffel nehmen und 2 Kugeln nehmen, die... Für alle Berliner, es gibt Katschi, gibt es 2-mal in Berlin. Einmal irgendwo in Mitte und einmal in der Grohlmannstraße. Und die machen so ein sensationell gutes Eis. Die haben eine vegane Eisliste und eine normale Eisliste. Und wenn ihr da mal da seid, Willy Wonka Chocolate Bomb ist das geilste Eis, was ich in meinem ganzen Leben je gegessen habe. Und das, was nimmt man dann als zweites, Jana? Natürlich.
Wenn man Schokolade nimmt.
Ja, da wird natürlich gearbeitet.
Ja, aber jetzt sag nicht mit Vanille oder so. Da muss
nein, natürlich
sein.
Nicht. Nein, ich nehme so ein Fruchtsorbet. Die haben nämlich so ein Aperol-Eis.
Ja, Zitronensorbet oder so.
Oder genau, oh, was richtig so erfrischend fruchtig ist. Das in Kombination, das liebe ich. Das würde ich dann nehmen.
Finde ich auch richtig geil.
Und du?
Finde ich auch richtig geil. Ich bin tatsächlich, ich habe irgendwann vor Jahren mal wieder so einen richtigen Spaghetti-Eis, weiß ich auch nicht, Trieb bekommen und seitdem wirklich, Trieb. Ich hatte schon mein erstes Spaghetti, ja, ich habe heute komische Wortfindungsstörung, ich hatte schon mein erstes Spaghetti-Eis tatsächlich vor einer Woche und das war auch ganz stabil in Potsdam, da gibt's, ich glaube, das, die heißen einfach nur das Eis oder so ähnlich, direkt da beim Tor, da ist so ein kleines Eiscafé und das war auch ganz lecker. Boah, apropos das, hier, Spaghetti-Eis, da machst du ja manchmal Erdbeeren drauf, wenn es so ein frisches Spaghetti-Eis ist, ne?
Und Mandel.
Und ich bin tatsächlich jemand, jetzt gerade denke ich mir, ich kaufe jetzt auf gar keinen Fall Erdbeeren im Supermarkt, weil ist ja nochmal gar nicht die Zeit, weil jetzt stelle ich mir so vor, wie die dann so im Dezember unter irgendwelchen Riesenplanen schon gezogen werden mussten, damit die halt jetzt irgendwie, weil ich guck so in meinen Garten und sehe so, okay, Mann, jetzt kommt ein Mikroradrieschen aktuell, aber von Erdbeeren sind wir noch sehr weit entfernt. Und dann fragt mich aber dieser blöde Eisverkäufer, wenn ich mich da hingesetzt habe beim Spaghetti-Eis, möchten Sie frische Erdbeeren dazu? Und natürlich sage ich ja. Und gleichzeitig ärgere ich mich so über mich selber, weil natürlich werden diese Erdbeeren jetzt nicht aus seinem Hintergarten von der Eismanufaktur kommen, sondern irgendwo aus, ich weiß nicht wo.
Ich muss eine witzige Geschichte erzählen und ich werde Ihren Namen nicht sagen.
Oh Gott.
Aber eventuell kommt man drauf. Weil Vivi hat auch so erzählt, ja, auf, wie du auch gerade sagst, ey Leute, kauft jetzt nicht Erdbeeren, hat sie so in der Redaktionsrunde so gesagt, ne, weil die kommen halt irgendwo aus dem Süden, CO2 schlimm, die hat gesagt, kauft es nicht. Und dann hat eine Praktikantin gesagt, ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen.
Ach so.
Hä, warum? Meinte Vivi, naja, wegen CO2 ist ja krass, die kommen jetzt irgendwo her. Ach so, ich dachte wegen Geschmack, dann ist mir egal.
Ja, aber man, sie ist so ehrlich wenigstens, oder? Also, weil dazu muss man halt auch sagen, es ist halt genauso wenig normal, dann im Dezember irgendwelche Clementinen zu haben, weil die wachsen in Deutschland auch nicht. Und trotzdem kauft sie jeder. Ja, die ja, sind ja genauso schon. Dann irgendwo.
Ist ja auch wahr.
Also wie viel wir eigentlich haben, was eben nicht von hier kommt, wenn wir mal ja. ganz ehrlich sind.
Ja, ich hätte
auch die Kartoffeln.
Ich hätte auch gerade Erdbeeren für ein Wochenende aus Mallorca mitnehmen können. Also ich darf überhaupt gar nichts sagen, was sowas
eigentlich. Stimmt eigentlich. Ja. Hast du? Das wäre geil. Schon so die frischen Erdbeeren so habe ich erstmal. Bei Mallorca haben die viel Export? Gar
die leben
nicht, oder?
Die machen Tourismus. Doch nur Tourismus. Ey, und ja. Palma, ich war auch in Palma, habe mir das mal angeschaut. Das ist ja so, also so eine saubere Stadt und so die perfekten Grünanlagen und also merkt man, wie viel Geld Palma hat. Und da kann man, ich kann verstehen, warum die Mallorquiner sich so über die Deutschen und Briten aufregen, weil die halt den Sauftourismus dann auf diese absurd schöne Insel gebracht haben. Aber also was die da Geld machen alle mit uns, ist es ja unfassbar.
Ich habe eine Freundin, die hat Immobilien dort, weil der Vater so einen Architektengedöns da hat und die haben da mehrere so Airbnbs und sowas. Und die ist ziemlich häufig da. Und ich wollte eigentlich immer schon mal mit ihr mitkommen für ein paar Tage, weil mich das so fasziniert, dass ja so viele Almans immer von Mallorca sprechen und zweite Heimat und so. Und damit meinen sie aber eben nicht den Ballermann, sondern eben auch gerade weiter oben mit den Bergen und ja. so, das alles, was diese Insel zu bieten hat. Ich habe das noch nie erlebt und ich denke mir mal so, das ist bestimmt richtig toll und du hast immer aber nur so diesen Blick ein, zweimal auf Malle gewesen für irgendwas und dann aber da am Strand.
Nee, ist wunderschön.
Und eigentlich würde ich das gerne mal mit ihr mitmachen. Aber mich wundert das gerade, dass du sagst, dass die so viel Geld haben, weil das ist mir ganz neu.
Also das ist so der Eindruck, den ich hatte, weil Palma ist wirklich eine richtig schöne Kleinstadt, hat mir richtig gut gefallen. Das Einzige, du hörst nur Deutsch. Also ich glaube, da gibt es nicht mal Spanisch als Landessprache, so gefühlt hat Deutsches abgelöst, fürchterlich. Und, aber halt so, also wie halt München, so richtig sauber, die Grünanlagen sind wunderschön hergerichtet, die Parks, die Kinderspielplätze, die Chanel neben Louis, neben you name it. Also das fand ich schon krass.
Also ich war einmal in Palma, aber es ist lang her, ich war noch klein und vielleicht, ja, es wird mal Zeit, glaube ich, dass ich das nochmal so erneuere, meine
also
Wahrnehmung.
Also hat mir viel besser gefallen als Barcelona zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Ja, stimmt. Wir hatten ja damals, als du deinen Barcelona-Report gemacht hast, habe ich ja gesagt, dass ich die Stadt eigentlich irgendwie mochte. Mhm. Aber offensichtlich, auch kriminalitätsmäßig, ist es wahrscheinlich da ein
so
bisschen
krass.
Entspannter.
Ja, ja. Jana, zweite Frage. In welcher Form hast du die Kartoffel am liebsten?
Bratkartoffel.
Bratkartoffeln?
Ich sterbe einfach für Bratkartoffeln, aber sie müssen gut sein. Ich finde nichts schlimmer, als wenn du in ein typisches Allmann-Lokal gehst, Bratkartoffeln bestellst und diese Bratkartoffel,
lapprig.
Die heißt einfach wirklich, und das ist so kurz mal in die Pfanne, zipp! Sie fährt da so zick, ja. rein und das war's. Die ist einfach nur heiß, so angehitzt. Das ist so ein bisschen wie einmal reinstecken und rausziehen, so zack! Und das war's. Und da ist aber nichts, da ist nichts durchgebraten, da ist nichts knusprig, da ist nichts crunchy, da ist nichts braun. Die sind einfach nur so schlumm einmal so durchgeschickt worden.
Bisschen mit Kümmel,
furchtbar.
Oder? Auch?
Nee, nicht will
Kümmel?
Ich nicht. Speckzwiebeln, okay. Fertig ist. Salz, Pfeffer, let's go.
Okay.
Und dann aber richtig, da muss richtig, die müssen richtig scharf. Am besten sind übrigens Bratkartoffeln, meiner Meinung nach, wenn du sie machst aus Kartoffeln, die du vom Vortag irgendwie hast, die du als Salzkartoffeln gekocht hattest. Und dann hast du davon die Reste. Und die ballerst du dann in die Pfanne rein.
Okay.
Ist einfach geil.
Aber wie geil die Kartoffel ist, ne? Du kannst so ja. einen Ofenkartoffel machen, so einen Folienkartoffel, du kannst Kroketten, ich bin ja auch Kroketten-Fan.
Unnötig. Wer will denn eine Kartoffel in Folie wickeln, wenn er sie mit Speck und Zwiebeln in der Pfanne braten kann?
Mag ja auch
Warum?
So eine gute, ich mag ja auch so eine gute Chip-Pommes gerne.
Ja, aber Pommes ist so, ja.
Boah,
ich
Pommes ist
auch gut, aber. Sie sind nicht so besonders, dadurch, dass du sie so oft mampfen kannst, finde
ja.
ich.
Und,
jeder Ecke.
Und sind wir froh, dass dieser Süßkartoffelpommes-Irrsinn weg ist, oder? Also was war das
Ey,
denn für eine Scheiße vor 10 Jahren?
Ich habe heute Süßkartoffeln gegessen in einem Curry.
Ja, da finde ich sie auch super. Ich hatte heute auch Süßkartoffeln in so einer Protein-Bowl mit was war da alles drin? Brokkoli und so veganes Hühnchenbums und da war das so eine richtig geile Ergänzung.
Ah, hast du bei Bowl, wie heißen die denn?
Beet and Bones oder wie auch immer, genau.
Beet and Bones? Oder meinst
Beans
du?
And Bones.
Beans and Bones.
Ich weiß nicht, wie es heißt. Irgendwie
Beans
so.
And Bones?
Ja, irgendwie
Herr
so
Bones
heißt es doch.
Knochen?
Roots
oder
and Bones?
Oder Dean und David?
Nee, das nebenan. Keine Ahnung, irgend so ein neues Berliner Dings.
Beans
läuft aber nicht
and
so gut.
Bones. Was ist das für ein geiler Name?
Ich weiß
so
nicht.
Bohnen
nagel
und Knochen,
mir nicht fest. Aber es ist super lecker. Ich google das jetzt nach. Ich will wissen, wie das heißt. Am Kranzleck sind die nämlich, direkt neben die, Dean und David.
Das muss ich gucken. Kannst du bitte gucken, wie das ja. heißt? Das will ich jetzt wissen.
Oh, Beans and Roots heißt
Beans and Bones, I love it. Also sollte ich jemals...
Denn, ey, aber, das ist der Folgentitel, Leute. Beans and Bones.
Ja, wirklich. Weil stell dir mal vor... Stell dir mal vor, du nennst dein Lokal wirklich so, also was wäre ein Grund, dein Restaurant so Bohnen und Knochen zu nennen? Ich meine, das könnte halt sein, wenn du Kannibale. So ein Mexikaner, so, ja, oder so ein Mexikaner und dann hast du so also du hast so Knochen und die Beans, die könnten ja auch das Tönchen vom Böhnchen sein, so weißt du, dass du so ja. richtig heftig mexikanisch gegessen hast und von den Bohnen und dann kriegst du so Blähung. Apropos Bohnen, wegen des Essens heute. Wer hat eigentlich den Trend von Kidneybohnen erfunden? Was zum Henker? Das
bestimmt
ist einfach.
Mexikaner.
Ey, schmeckt dir das?
Nee, aber ich mag überhaupt
Wer
kein mexikanisches Essen.
Wer geht durchs Leben und sagt, geil, eine Kidneybohne?
Ey, komm,
Junge, ja, da habe ich jetzt Bock drauf.
Was denn, super Thema. Das wollte ich dich auch mal fragen. Was lieben alle das, was du nicht verstehen kannst?
Ja, also, da waren wir gerade beim Thema Kidneybohnen. Ansonsten,
aber lieben das alle?
Lasagne. Wo ich mir denke, Lasagne, auch Kartoffelgratin. Alle Sachen,
oh,
die so geschichtet sind. Warum? Wieso will ich meine Sachen in Schichten essen? Ich gucke auf meinen Teller und möchte
Jana.
Erkennen, was ich da esse. Warum? Und dann diese Scheiben, da sind das so Platten. Wirklich, das sieht einfach aus, als hätte ich so ein bisschen Bastelpergament übergehabt. Und
dann
klatsche ich mir dann in diese Auflaufform.
Geh ich nicht
wirklich.
Mit.
Nee.
Ich habe unfassbare Lasagnen gegessen und unfassbar schlechte Lasagnen. Ich finde, die Range, was Lasagnen angeht, aber auch Kartoffelgratin, ich habe in Paris, das habe ich heute noch auf der Zunge gemeinsam mit so Braised Beef gegessen, das werde ich niemals vergessen, das war unfassbar. Ich habe aber auch schon Kartoffelgratin gegessen und ich dachte, was soll das sein? Also ich finde, da ist die Range so krass.
Mir geht es dabei wirklich um das Geschichtete. Ich bin auch nicht so ein riesen Tiramisu-Fan. Also sobald sich mehr als drei verschiedene Dinge übereinander befinden, bin ich raus.
Oh, ich
weiß ich nicht.
Ich habe mal in Rom, das werde ich niemals, werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Da waren wir mit der Family, mit Sophies Family waren wir in Rom und sind in so ein, das wurde uns empfohlen vom Hotel, so ein Fischrestaurant. Sind wir da reingegangen. Und da saß an die High Society, so stelle ich mir das vor, von Rom war da drin. Also waren nur Italiener und das ist, finde ich, immer ein gutes Zeichen. Wenn die Locals da reingehen in so Restaurants, ja. ist es immer ein gutes Zeichen. Das Problem war, dass die Kellner kein Englisch gesprochen haben und von uns hat auch keiner so richtig Italienisch gesprochen. Und dann haben wir nur gesagt, so, surprise us. Wir waren, glaube ich, so sechs oder sieben Leute und es war unglaublich. Ich habe in meinem Leben noch nie so guten, frischen Fisch gegessen. Es war ein Gedicht, die hatten, ich will jetzt nicht aufhören, was sie alles hatten, aber das war so ein Fest. Ich dachte, wenn ich vorher Fisch gegessen habe, das war kein Fisch. Wenn das Fisch ist, war das vorher kein Fisch. Und dann, Jana, wurde am Tisch zur Nachspeise live vor uns ein Tiramisu gemacht.
Zubereitet.
Das heißt, es wurde.
Aber musst du es nicht eigentlich durchziehen?
Habe ich auch gedacht, aber selbstgemachte Biscuits und dann wurde der Espresso da drüber gekippt und Mascarpone-Creme mit und dann oben. Und das werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen. Also ich gehe vollkommen mit. Ich fand bis dato Tiramisu so überbewertet. Es hat nur immer nach Zucker und Sahne geschmeckt und ich dachte, wo ist denn da der Espresso? Und das war überhaupt nicht richtig süß, also es war so
das
lecker.
Das ist eine richtige
und,
Horrorfolge für alle, die jetzt im Auto sitzen
und Hunger
Kohldamm
haben.
Schieben.
Ja,
das tut
aber
uns leid.
Deshalb gehe ich da nicht so ganz mit, weil ich finde, das ist so krass, wie es da Unterschiede
gibt. Da brauchst du auch nicht
gibt.
Mitgehen, Julian. Du kannst einfach akzeptieren, dass ich nicht gern geschichtete Dinge esse. Ich akzeptiere auch, dass du es gern isst.
Ja, aber ich will damit nur sagen, vielleicht hast du noch nicht das, die Experience gemacht, die ich schon mal machen konnte und hättest dann eine andere Meinung dazu.
Ich habe auch schon eine Lasagne gegessen, die geschmacklich gut war, aber mir geht's wirklich um
die Schichten.
Das ist auch nee, auch ja und das es geht auch gar nicht so um die Konsistenz.
Jana mag nämlich
genau
nur die Oberschicht.
Oh Mann, ey. Ich komme aus der Unterschicht, jetzt mache ich nur die Oberschicht. Nee, aber irgendwie ja, das ist so eine Sache, wo ich mir wirklich denke so, feiere ich nicht so hardcore. Also, ich meine, es gibt, oh Gott, jetzt sind wir hier auf ein Niveau angekommen, zum Beispiel diese Standarddebatte von wegen Nutella mit oder ohne Butter.
Die ist mir
oder
scheißegal.
Nicht.
Soll jeder genauso essen, wie er mag. Das ist was für eine Scheißdiskussion führen wir da seit Jahrzehnten. Wenn du es mit Butter magst, dann isst du es mit Butter. Wenn du ohne, dann isst du es ohne Butter. Warum eine Diskussion draus machen?
weil das Radio irgendwann mal angefangen hat, dass das halt eine super Frage ist,
ja,
um Leute dazu
also
bringen, dass sie in
der
Redaktion anrufen.
Sind mir so scheißegal.
Ja, aber das ist wirklich mit vielem so. Nee, aber das sind so Sachen zum Beispiel, wo ich sage, oh, bist du ein Lakritzesser?
Nein, gar nicht.
Ah, okay. Ja,
Sophie,
weil ich habe letztens eine Freundin
Lakritz,
hier.
Ich hasse Lakritz.
Ich habe eine Freundin hier gehabt und ich habe so einen riesigen Teller, also wirklich einen riesigen Teller mit verschiedenen Lakritz-Sachen im Wohnzimmer stehen gehabt, weil ich bin ein Mensch, der es gern mag, wenn überall so kleine Schalen mit so Sachen zum Snacken drin
mein
stehen.
Mein Hund auch.
Ja, da, und auf jeden Fall meinte meine Freundin, hä, ist in der ganzen Schale Lakritz? Und ich so, ja, das ist alles irgendwie so was Gemischtes, auch so richtig fancy Zeug, so Salted Caramel, schieß mich tot und so. Und sie so, Jana, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der Lakritz wirklich mag.
Doch.
Ich so, naja, offensichtlich schon, weil sonst würde es ja nicht verkauft werden. Sie so, kennst du irgendeinen anderen Menschen außer dir, der Lakritz isst? Ich so, ja, meine Mutter und auch ein paar Freunde. Aber von dir hätte ich tatsächlich schon gedacht, dass du ein Lakritzesser bist.
Nee, ich mag das nicht. Ich mag Lakritz, vielleicht bin ich da aber auch ein Banause, ich weiß es nicht. Aber ich habe Lakritz nur immer gekannt, weißt du noch, diese Haribo-Lakritz, dieses Rad, was so. Genau, und das haben manche auch immer.
Dieses Rad, Junge, das ist eine Schnecke, du Rad.
I know, aber das ist eine Verpackung von diesem Haribo-Mensch, der auf einem Rad ist und das Rad hat
so,
als Reifen
ist doch keine Schnecke.
Dieses Ding halt.
Ja.
Und das haben auch meine Grundschulkollegen manche leidenschaftlich gern gegessen, das konnte ich nie nachvollziehen, es hat mir nie so richtig geschmeckt. Aber Sophie zum Beispiel, die kann auch, die liebt so gutes Lakritz-Zeug, also die, immer wenn wir in England sind, die sind auch da die Könige, glaube ich, die Briten, was das angeht, nimmt die sich immer ihrem Papa auch und sich selbst Lakritz mit, weil die das so eine Lakritz-Family ist, aber das kann ich, das schmeckt
ist ja Lakritz
so
auch sehr herb, weil das wird ja ursprünglich aus Ochsenblut gemacht, daher ja auch die dunkle Farbe. Ach, und normales Lakritz, also das, was wir jetzt in Haribo essen, ist also das hat vielleicht 10% Lakritz, wie Lakritz eigentlich ist. Es ist eigentlich ein,
das ist halt anders,
ein
oder?
Genau, sehr karamellisierter Zucker und dann mit diesen Bitterstoffen da drin. Und es schmeckt eigentlich, ist eigentlich ein richtiges Erwachsenensüßigkeit, wenn du so willst. Mhm. Und dann hat man es halt irgendwann für Kinder so umfunktioniert. Aber diese Haribo Colorado Box ist ja auch immer total lustig, um so abzuchecken, wie Menschen so drauf
voll,
sind. Weil du packst das so in eine Gruppe und jeder pickt sich erstmal das raus, was er gerne mag. Was ist das Erste, was du aus einer Haribo Colorado Box nimmst?
Ja, da ist auch lustigerweise ein bisschen Lakritz dabei, aber immer diese weißen.
Weißt wirklich?
Du? Ja, die liebe ich.
Die bleiben eigentlich immer bis zuletzt über.
Nee, bei mir, bei Sophie und ich, bei uns gar nicht. Wir streiten uns da um jedes weiße Lakritz-Ding. Also weißt du, die sind mit Kokos da umzogen. Die liebe ich.
Ja, das ist krass. Weil, also wir essen eigentlich immer diese Gummisachen zuerst, beziehungsweise auch diese Himbeeren, diese pickeligen Himbeeren. Finde ich richtig geil.
Die mache ich nicht
dann
so.
Dann isst du die Gummidinger und diese Froschteile da draus. Und wenn dann irgendwann alles weg ist, dann fängst du eigentlich erst mit diesen ummantelten Dingern an. Und die Kokosteile, die bleiben bei uns bis ganz zuletzt über.
Nee,
und das Lustige ist ja daran.
Jana, für uns beide.
Ja, für uns vier ist es super eigentlich.
Ja.
Wenn wir mal irgendwann uns noch mal treffen.
Na, wir treffen uns doch jetzt am Samstag. Nee, wann machen wir?
Ja, aber ich habe kein Haribo. Bringst du welches mit?
Also, maybe baby. Übrigens auch lustig, jetzt kommt es off Text, aber ich, also, es wird heute eine kürzere Folge, Jana, aber ich muss jetzt in den nächsten 5 Minuten weg. Wir haben zufälligerweise gemeinsam Klamotten bestellt und ich habe in diesem Moment die Nachricht bekommen, dass die alle zu mir geschickt werden und den nehme ich dir dann mit am Samstag.
Dumm, ich habe es extra noch geschrieben in der E-Mail.
Dann mein Ostergeschenk an dich.
Ach, naja, ist auch in Ordnung. Okay, und dann stelle ich dir jetzt noch die letzte Frage für heute.
Bitte.
Was war der längste Zeitraum, in dem du etwas nicht weggeräumt hast und was war es?
Ja, das müsste jetzt meine Mutter beantworten, weil seitdem ich mit Frauen zusammenlebe, ist mir das schon eingeimpft.
Frauen.
Ist mir das schon eingeimpft
worden. Julian und sein Harem.
Nee, aber ich bin ja ziemlich früh mit meiner Ex-Freundin zusammengezogen. Da war ich, wie alt war ich denn da? 23, 22? Und da konnte ich das dann schon gut verstehen. Das wurde einige Male angesprochen. Ich kann das nicht beantworten. Also ich finde es aber teilweise auch. Also mittlerweile bin ich so drauf getrimmt und habe die intrinsische Motivation, das auch dann schnell wegzuräumen, weil ich finde es echt eklig, wenn es dann rumsteht und dann so die Essensreste anfangen hart zu werden. Und
muss ja gar kein Essen sein, aber also ich habe das jetzt hier im Haus zum Beispiel gemerkt, es gibt so Sachen, die werden so, die stehen sich dann an gewissen Orten schon fest und dann haben die sich da so lange festgestanden, dass es fast schon der neue Ort ist, wo diese Sache hingehört. Zum Beispiel hatten wir jetzt super lange im Wintergarten hier vorne so eine Leiter stehen. Weil in der Zeit, wo halt noch Bäume und Büsche geschnitten wurden, hast du halt keinen Bock, die jeden Tag dann wieder in den Keller zu bringen, wenn du weißt, du brauchst die eh am nächsten Tag. Und dann ist es irgendwie so normal geworden, dass diese Leiter irgendwie so vorne im Wintergarten steht, obwohl es halt richtig scheiße aussieht und sie da auch eigentlich nicht hingehört. Aber Das Längste, was wir jetzt wirklich hatten, war, seitdem wir hier eingezogen sind. Wir sind eingezogen irgendwann um den November rum, glaube ich. Bis vor kurzem lag neben meinem Bett ein riesengroßer Wäschehaufen, weil wir ja noch keinen Kleiderschrank haben und weil man die Wäsche dann immer nur so von A nach B schiebt.
Das ist nervig, wa?
Bei uns ist es halt wirklich so, ja, du ziehst dich dann abends aus, dadurch, dass du keinen Kleiderschrank hast, ziehst du dich also vor dem Bett aus, da bleibt es dann liegen, natürlich ziehst du am nächsten Morgen nicht deine alten Klamotten wieder an. So, das, und dann fängt das so an, dass du so über diesen Klamottenberg rübersteigst. Und irgendwann dachte ich mir, Alter, wie lange liegt dieser Klamottenberg hier jetzt mittlerweile schon? Und da habe ich darüber nachgedacht, dass man halt auch als Kind dann teilweise so seinen Kram, also dieses Chaos vom Kinderzimmer war für einen selber ja irgendwie immer eine Struktur. Also ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass ich als Kind großartig viel Sachen gesucht habe. Das ist irgendwie ein Erwachsenending. Und als Kind hast du auch irgendwie in deinem Chaos, so habe ich das zumindest in Erinnerung, hast du dich zurechtgefunden? So. Nee. Aber jetzt als Erwachsener, wie oft? Nee, ist nicht so?
Nee, bei mir gar nicht. Ich bin vor jedem Fußballtraining meine Mutter gefragt, wo jetzt meine Schuhe sind und wo das Trikot ist, ob es in der Wäsche ist. Und da kann ich mich an einige Suchen erinnern.
Hm, okay. Tja, dann haben wir da unterschiedliche Erfahrungswerte. Ist auch in Ordnung.
Jana, ich glaube, für mich ist kurz festgestellt, ich glaube, das war die schönste Aufzeichnung, die wir jemals hatten, wenn wir uns nicht gegenüber saßen. Ich muss es nochmal nachhören, so, also die Folge werde ich anhören, aber ich fand unsere Dynamik toll. Ich mochte unser, das war so schnell getaktet, zack, 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 das hatte keine Längen. Ich mochte die Themen, die wir hatten.
Die Essenskultur in so viele neue Themen gestolpert sind. Und wir haben uns nicht so an unseren, an vorbereiteten Themen sozusagen festgehangelt, sondern das sind alles Sachen, die entstanden sind während der Aufnahme. Ja. Das Einzige, was vorbereitet war, waren sozusagen die Fragen.
Wir haben jetzt bald Zweijähriges, ne?
Ah, schön, oder?
Im
haben
April.
Wir eigentlich einen Jahrestag? Ja, wann ist unser Jahrestag, Julian?
Ja, halt wann die erste Folge rausgekommen ist.
Ja, ist mir schon klar, musst du mal nachgucken.
Müssen wir nachgucken.
Ja. Wann das ist.
Insofern ist das auch eine tolle Brücke, denn die seit Tag 1 dabei sind, bei denen bedanken wir uns herzlich. Aber wir mögen auch die, keine Ahnung, erst vor 3 Wochen oder so dazu gekommen sind. Wir haben euch alle fast gleich lieb.
Diana
und der Julian. Tschüss.
Tschüss.